neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback.
Herzlich willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Heute Superwahljahr 2024, wie die extreme Rechte nach der Macht greift. Ein Vortrag von Natascha Strobel am 14. Oktober 2024 an der Universität Freiburg. Aus der Ankündigung: Ob in Deutschland, den USA oder Österreich, die extreme Rechte greift nach der Macht und wendet überall dasselbe Muster an. So unterschiedlich die Länder, Bedingungen und Parteien auch sein mögen, die Gefahr für die Demokratie ist überall real. In ihrem Vortrag im Rahmen der FRIAS Freiburger Horizonte wird die Rechtsextremismusforscherin Natascha Strobel die Gemeinsamkeiten der extremen Rechten herausarbeiten und darlegen, warum aus ihrer Sicht der gegenwärtige Faschismus transnational und global funktioniert. Die Wahlerfolge extrem rechter Parteien thematisiert sie dabei ebenso wie die Mittel des Kulturkampfs, auf die diese setzen. Strobel ist eine österreichische Politikwissenschaftlerin und Publizistin, die sich intensiv mit dem Aufstieg des Rechtsextremismus und der identitären Bewegungen beschäftigt hat.
Weil Guidelines und ich haben eine ein bisschen schwierige Beziehung zueinander, deswegen ist es quasi ein Vorab-Eindruck des Buchs, das so oder so ähnlich erscheinen wird. Geplant ist mein Frühjahr. Nein, das muss im Frühjahr erscheinen. Weil ich da nicht so viel Scherz drüber machen, so kaprist mich irgendwann. Aber zu was Ernstem. Ich starte vielleicht mal damit, dass ich gar nicht so viel über Wahlen heute sprechen möchte. Auch wenn es natürlich das Thema ist, das im Raum steht. Aber ich bin dafür, dass wir einen Schritt zurücknehmen, denn ich bin der festen Überzeugung, dass das, was wir auf Ebene von Wahlen sehen, nur etwas ist, was gesellschaftlich schon vollzogen ist. Und das ist das wirkliche Problem, was wir haben. Dass eine FPÖ bei 29% ist, ist katastrophal. Die Regierung, die wir in Österreich vielleicht, wahrscheinlich bekommen werden, ist katastrophal. Aber viel schlimmer ist die Vorstellung, dass es Dörfer, dass es Orte, dass es Gemeinden gibt, wo Menschen leben, die das wirklich glauben, für die das wirklich Alltag ist. Dass Menschen in einer Realität leben, die sich mit unserer nicht mehr überschneidet. Also wo wir keine Überschneidungsfläche mehr haben, nicht einmal auf die Art und Weise, wie wir Realität erfahren, weil Zahlen, Daten, Fakten, Argumente nichts mehr zählen, sondern die Vorstellung, dass, und das war ein ganz wichtiges Motiv bei den Wahlen, die Vorstellung, dass Wien quasi so eine Art Mordor ist, wo Gangs im Bürgerkrieg miteinander leben und sie deswegen gegen die, die dafür verantwortlich sind, wählen und nicht mehr in die Nähe von Wien kommen wollen, das ist wirklich Tragik. Und es klingt übertrieben, aber das ist der Kulturkampf, den wir bei diesen Wahlen hatten. Nur zur Illustration, wer Wien nicht kennt, Wien wurde vor 2 Wochen wieder zu Lebenszeiten statt der Welt gewählt. Also Fremdwahrnehmung und Realität und so wie die Wählerinnen rechtsextremer Partei Orte oder Themen wahrnehmen, ist höchst unterschiedlich. Und mein Erkenntnisinteresse war, was ist passiert? Wie sind wir hierher gekommen? Und wenn wir uns mit Rechtsextremismus beschäftigen, und ich komme dazu noch näher, ich glaube, wir müssen es wagen, über Faschismus zu sprechen, dann müssen wir verstehen, dass das Symptome sind, dass das Reaktionen sind auf etwas. Es hat sich nicht auf einmal der Himmel aufgetan, und also auch historisch nicht, und der Faschismus ist hinabgestiegen und die Welt war schlecht, sondern es hat alles ganz, ganz viel Vorlauf. Und diese Vorläufe muss man sich genau anschauen, historisch, aber wenn wir für die Gegenwart den Befund aufstellen, dass wir in Krisenzeiten leben, dann sage ich niemandem etwas Neues. Trotzdem ist es wichtig, sich die einzelnen Krisen mal genau anzuschauen und zu schauen, welchen Beitrag sie geleistet haben zu der Situation, wo wir jetzt sind. Und hier ist mir ganz wichtig, die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 nochmal in den Vordergrund zu rücken. Es wirkt wie drei Lebenszeiten her. Ich bin manchmal an Schulen und da gibt es manche Leute, die waren, glaube ich, 2008 noch nicht mal geboren. Aber trotzdem. Die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 hat sehr viele, sehr offensichtliche Auswirkungen gehabt. Wir haben diese ganzen Policy Changes gesehen, wir haben gesehen, dieses Potenzial, dieses Protestpotenzial, was es gegeben hat. Und wir haben aber auch gesehen, dass Demokratie seine Grenzen hat. Und das hat zu ganz, ganz viel Vertrauensverlust geführt. Ja, Vertrauensverlust, dazu komme ich gleich noch, ist etwas, was wir, was ein großes Thema ist in der Politik. Aber 2008 war dann wirklich ein Punkt, wo es rapide nachgegangen ist, weil wir natürlich gesehen haben, dass es auch egal ist, wenn man Nein zu Maßnahmen stimmt, dass sie dann trotzdem passieren. Und die realen Auswirkungen in Griechenland sehen wir nach wie vor. Nach wie vor, es gibt immer so diese sozialen Indikatoren, wo man sieht, wie steht so eine Gesellschaft. Säuglingssterblichkeit erhöht nach wie vor, Müttersterblichkeit erhöht nach wie vor, Suizidraten nach wie vor sehr hoch. Das hat natürlich verschiedene Gründe, aber man kann diese Zäsur 2008 gut sehen in Griechenland. Ein vielleicht nicht ganz so offensichtliches Resultat der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 ist, dass es zu sehr vielen Verschiebungen innerhalb des Kapitals gekommen ist. Das Kapital ist ja kein monolithischer Block, wo lauter böse Menschen sind, die böse Dinge tun und die das gleiche Interesse haben. Da wäre man im Verschwörungsdenken drinnen, wenn man diesen Blick hat, sondern das ist ja eine heterogene Gruppe mit durchaus unterschiedlichen Interessen. Und bis 2008 war das Finanzkapital natürlich die bestimmende Fraktion. Und deren politische Agenda war, wir zahlen alle und Hauptsache wir bekommen unsere deregulierten Finanzmärkte. Das wurde sehr eingeschränkt nach 2008, also auch die Weltbank, IWF und so weiter, alles nicht der Ort des Kommunismus, haben begonnen, so ein bisschen überzugehen auf so ein bisschen Regulierung, ist vielleicht gar nicht so falsch. Was dazu geführt hat, dass es zu großen Verschiebungen gekommen ist. Parallel sehen wir den Aufstieg des Tech-Kapitals. Ja, das heißt von Leuten, die also Google, PayPal und so weiter, die auch auf der Rangliste der reichsten Menschen der Welt mittlerweile ganz vorne sind. Und deren politische Einstellungen oder von wichtigen Klicken des Tech-Kapitals ist anders. Und damit ist man eigentlich erst sehr, sehr spät zurechtgekommen. Hier ist vor allem die PayPal-Gang, also diese Gründungsgeneration bzw. die Nachfolgegeneration von PayPal sehr wichtig. Das ist David Sachs, Peter Thiel und Elon Musk, die schon sehr, sehr früh die Kulturkämpfe für sich entdeckt haben und Kulturkampfprojekte begonnen haben zu sponsern. Und das ist auch ein Grund, warum 2016 der erste Trump-Wahlsieg nicht aus dem Nichts gekommen ist, sondern davor hat sich schon so ein ganzes Ökosystem an rechten Kulturkampfmedien, teilweise mit sehr hoher finanzieller Unterstützung gebildet. Und deswegen ist es mir immer wichtig, die Wahlergebnisse zu schauen, was dahinter passiert. Zu Thiel und Musk werden wir nachher noch kommen. Es gibt noch die Klimakrise. Klar, die Klimakrise, das brauche ich hier wahrscheinlich niemandem erzählen. Die Klimakrise ist aber nicht nur eine Krise für sich, sondern die macht den Zeithorizont so unglaublich kurz, in der alle anderen Krisen demokratisch lösbar sind. Es gibt keine Demokratie in einer durchschlagenden Klimakrise. Auch das muss uns klar sein. Die Klimakrise ist eine Demokratiekrise. Wir haben eine Unzahl an sozialen Krisen, teilweise begrenzt auf ein Land, für die USA ist es sicher der Zugang zum Gesundheitssystem, aber auch hier Energiepreise, Inflation, Armut, Kinderarmut und so weiter. Und wir haben eine zweifache Krise der Repräsentation. Die erste Krise der Repräsentation ist, dass sehr viele Menschen, die vor allem in den Städten wohnen, vor allem in Zentral- und Westeuropa, nicht am formalen politischen System partizipieren dürfen. Sie dürfen nicht wählen und sie dürfen nicht gewählt werden. Für meine Heimatstadt Wien sind das 40% der Wohnbevölkerung. Und das hat natürlich was mit Migrationsgeschichte zu tun, aber das hat einen Klassencharakter. Es ist 40% der Wohnbevölkerung, es sind 68% der Hilfsarbeiter. Die Interessen der Hilfsarbeiter finden der Wahl nicht statt, weil sie nicht wählen dürfen. Das heißt, die Tendenz, wenn das nicht gelöst wird, geht hin zu so einer Art Neo-Zensus-Wahlrecht, wo die, umso niedriger man in der Berufshierarchie ist, umso weniger zählt die Stimme, weil umso weniger Menschen wählen dürfen aus dieser Gruppe. Die zweite Krise der Repräsentation ist, dass sehr viele Menschen, die wählen dürfen, kein Vertrauen mehr in politische Institutionen haben. Das ist ein Prozess, der geht jetzt schon 30 Jahre. Colin Crouch hat das vor 28 Jahren, glaube ich, ist es mittlerweile sehr hellsichtig schon als Post-Democracy beschrieben, weil die Erfahrung ist, es ist egal, was ich mache, es ist egal, wen ich wähle, am Ende kommt ja dasselbe raus. Und es hat auch ganz lange gestimmt, Stichwort 2008, Stichwort Griechenland. Man kann Nein stimmen und bekommt die Maßnahmen trotzdem. Weil alles jetzt in den Märkten entschieden wird. Dieses Misstrauen ist aber nicht gleichmäßig verteilt, sondern es gibt nach wie vor Institutionen des Staates, die ein sehr, sehr hohes Vertrauen genießen. Und besonders in Deutschland ist das sehr, sehr gut aufgearbeitet. Da gibt es sehr gute Studien. Und an dieser Stelle immer meine Preisfrage: Was glaubt ihr, was glauben Sie, wer genießt das höchste Vertrauen im Staat? Welche staatliche Institution hat ein hohes Ansehen?
Nur das Verfassungsgericht.
Gerichte, ja, Rechtsstaat ist sehr hoch oben. Also es sind unterschiedliche Erhebungsmethoden in unterschiedlichen Ländern, aber der Trend ist sehr ähnlich und die Justiz ist da nach wie vor sehr intakt, was das Vertrauen angeht. Es gibt noch Institutionen, die noch ein höheres Vertrauen genießen, und zwar in fast allen Ländern. Wer möchte raten? Das traut sich niemand. Ich sage es auch so. Die bewaffneten Verbände, die Polizei und das Militär. Ist sogar noch gestiegen, ja, das Vertrauen. Weiters die Gewerkschaften, auch in den USA, wo es sehr viele Arbeitskämpfe gibt. In Österreich dieses Spezifikum der Arbeiterkammer. Während, und das wird jetzt niemanden überraschen, alles, was unter repräsentative Politik fällt, ganz unten ist im Vertrauen. Also wenn nach Parteien, Opposition, Regierung, Parlament und so weiter gefragt wird, ist das ganz unten. Da möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass auch hier ein Spannungsfeld sich auftut, das zum Problem werden kann. Ich habe die bewaffneten Verbände, also die Menschen, denen ich als Gesellschaft eine Waffe in die Hand drücke und ausbilde an dieser Waffe, und die Organe, die das kontrollieren sollen, die das einhegen sollen, die das logistisch begleiten sollen, genießen aber kein Vertrauen in der Bevölkerung. Und das alles, und da sind wir noch gar nicht bei der Pandemie und da sind wir noch gar nicht bei sehr viel mehr Krisen, das alles führt dazu, dass wir in einer Zeit des Hegemonieverlusts leben. Das heißt, uns gehen die Selbstverständlichkeiten verloren. Es ist nicht so klar, wie wir eigentlich zusammenleben und wie es weitergeht. Was ist normal und was ist nicht normal? Wo geht es eigentlich hin? Das ist, wie gesagt, der Prozess der letzten 30 Jahre. Das hat dazu geführt, dass wir seit 30 Jahren, Kasmuda hat von der vierten Welle gesprochen, den Aufschwung der extremen Rechten erleben im Parlament. Das ist für Deutschland ein sehr neues Phänomen und ich sage das immer sehr gerne in Deutschland. Deutschland hinkt hier einer gesamteuropäischen Entwicklung hinterher. Das ist gut so und das heißt, es gibt noch eine Chance, die andere Länder nicht mehr haben, diskursiv und auf der Straße. Es gibt ganz viele neue politische Projekte, die sich fernab von Parteienlogiken organisieren. Das passiert überall im politischen Spektrum. Und Social Media steht da so lapidar. Aber Social Media hat komplett verändert, wie Politik passiert. Social Media wird gerne als, Raum gesehen, ja? Als einen Ort, an den ich gehe, und wenn ich dort nicht mehr will, dann mache ich halt die Tür zu und dann bin ich weg. Social Media ist Realität. Social Media ist Alltag. Social Media ist eine Realitätsschicht, die sich hier auf diese Analoge nicht nur drauflegt, sondern mit ihr verschwindet. Das heißt, nur wenn ich jetzt nicht gerade etwas mache, existiere ich als Person trotzdem und man kann trotzdem Dinge mit mir tun. Und das heißt, wenn es Realität ist, dann gelten auch die Logiken der Realität. Dann kann ich auch da politisch aktiv sein und mich politisch organisieren. Das hat die extreme Rechte sehr früh aus einer Not heraus verstanden und eine spezifische Form des digitalen Faschismus entwickelt. Die hegemonialen Nachkriegsparteien verlieren den Zuspruch. Ja, ne, das wissen wir alle, das, was mal als große Koalition galt, ist vielleicht noch eine mittelgroße Koalition in vielen Ländern. In anderen Ländern haben sie kaum mehr eine Mehrheit. Und eine dritte Strömung hat quasi eine staatstragende Rolle bekommen in vielen Ländern, und das ist die extreme Rechte. Die längst nicht nur diese klassische Oppositionspartei, sondern in ganz, ganz vielen Ländern bereits an der Regierungsmacht ist. Also die Ausgangslage ist nicht gut. Ja? Und in so instabilen Zeiten besteht immer die Chance, dass etwas Neues entsteht. Also wenn die alte Hegemonie schwindet, und die alte Hegemonie war so eine Nachkriegsdemokratie, die basiert auf einem Wirtschaftssystem, das auf Ungleichheit beruht, kapitalistisches Wirtschaftssystem, eingehegt durch staatliche Kontrolle, das versucht, möglichst viel Gleichheit, zumindest politische Gleichheit herzustellen. Das hat funktioniert mit sehr vielen Ein- und Ausschlüssen, bis es nicht mehr funktioniert hat. Ich bin ein 85er-Jahrgang, ich bin so diese Kipp-Generation. Diese Idee, dass es jeder Generation besser gehen wird als der davor, dass man, wenn man brav arbeitet und fleißig ist und Leistung bringt und alles richtig macht, dass man so seine bescheidenen Träume, das Häuschen im Grünen und die zwei Urlaube und so weiter, dass man das alles erreichen kann, das war der Antrieb dieser Nachkriegshegemonie. Und das wird ganz real nicht mehr erfüllt. Für alle Generationen, die jünger sind als ich, ist es so, dass sie weniger Wohlstand haben als ihre Elterngeneration. Ja? Natürlich haben sie mehr Geld, aber ein Haus oder auch nur eine Miete in vielen Großstädten ist illusorisch. Und in diese auseinanderbrechende Zeit, da kann viel passieren, da kann eine Gegenhegemonie aufgebaut werden, aber was wir jetzt gerade erleben, ist eine Destruktionsphase. Das heißt, wir erleben, dass die extreme Rechte quasi diese instabile Demokratie aktiv zerstört. Und das macht sie vor allem über die Waffe des Kulturkampfs. Und der Kulturkampf ist nichts anderes als die Emotionalisierung von Anekdoten auf Basis von gesellschaftspolitischen Spaltungslinien. Was heißt das? Wenn ich jetzt ein Beispiel nenne, dann weiß jeder, was gemeint ist. An einer Universität in den USA haben. Und dann das Absurdeste, was je irgendwer irgendwo gehört oder gesagt hat. Ja? Uns fallen jetzt wahrscheinlich alle Beispiele ein. Und das Gefinkelte an der Sache ist, dass es eine Anekdote ist. Und Adrian Daud hat das schön nachgewiesen, die wandern auch. Ja? Also einmal, wenn man es gerade braucht, das ist Portland und dann ist es San Francisco. Und dann ist es Berlin und dann ist es dort und da, und es ist immer dieselbe Begebenheit, die passiert ist. Das ist so eine Art Urban Legend, die vielleicht einen wahren Kern hat, aber meistens nicht, wo es dann um, werden Bücher verboten, darf man nicht mehr Sushi essen, weil das ist Cultural Appropriation oder was auch immer. Und schuld sind die Linken, die Woken, die Political Correctness, was auch immer, es ist immer dasselbe gemeint, aber über die Zeit hat dieses Phantasma verschiedene Benennungen bekommen. Und wir müssen jetzt dagegen kämpfen, weil wir werden unterdrückt. Das heißt, es werden hier Machtverhältnisse verkehrt und es ist ganz, ganz wichtig, dass man quasi aus einer reinen Notwehr handelt. Das heißt, diese Idee von, man muss sich ja nur wehren, es ist Notwehr, was hier passiert, ist ganz, ganz wichtig, um Opfer sein zu können. Und es ist auch kein Wunder, dass es Bildungseinrichtungen sind, die zur Arena der Kulturkämpfe werden oder die eine ganz, ganz wichtige Arena der Kulturkämpfe sind. Das kennen Sie, das können wir bis ins 19. Jahrhundert nachweisen, dass dieser Kampf quasi um die geistige Reproduktion um die Universitäten ganz, ganz wichtig ist. Und diese Anekdoten basieren immer auf einer gefühlten Wahrheit. Das heißt, man immunisiert sich gegen den Faktencheck, weil wenn es nicht wahr ist, dann könnte es wahr sein. So ähnlich wird es schon passiert sein. Wenn nicht da, dann dort. Wenn nicht mit diesem Buch, dann mit einem anderen Buch. Und das macht es völlig immun gegen die Idee eines rationalen Austauschs, wo man sich gemeinsam hinsetzt und schaut, ist das wirklich passiert, wer hat das zum ersten Mal gesagt, fehlt hier Kontext, was auch immer. Und die Zeit, wo man diesen Kulturkampfbildern nachrecherchiert, das braucht so unglaublich viel länger, als es längst kursiert dann als Meme oder als Bild in den sozialen Medien. Ich habe das einmal während der Pandemie gemacht, wo ein Bild herumging, also es stand groß Women's Shelter drauf und davor waren Männer angestellt und erst als vierte Person eine Frau. Und natürlich war das große Ding, also Männer geben sich jetzt als Frauen aus, das war in dieser Trans-Debatte, und bekommen jetzt Plätze, die Frauen zusteht, weil die jetzt in dieses Frauenhaus hineingehen. Und ich habe das dann, da waren Straßenschilder zu sehen, ich habe das dann nachrecherchiert mit Google Maps geschaut, aha, das ist in Kanada, das war in Vancouver, glaube ich, habe die dann angeschrieben und habe gesagt, was ist denn der Kontext dieses Bilds? Die haben erstmal gar nicht verstanden, dass sie viral gehen in den sozialen Medien. Und dann stand dahinter was anderes. Die haben während der Pandemie Essen ausgegeben an die Nachbarschaft und jeder konnte kommen und sich ein Essen holen. Das heißt, es waren die Leute nicht angestanden, um einen Platz im Frauenhaus zu bekommen, sondern die hatten nicht genug Geld, nicht genug Ressourcen, um Essen zu haben während der Pandemie und haben dieses Angebot genutzt, Essen zu bekommen. Das heißt, hier werden arme Menschen ausgestellt, hier wird dieses Women's Shelter ausgestellt, hier wird quasi dieses Anti-Trans-Narrativ gesponnen und es ist ganz, ganz viel drinnen und natürlich verfängt sich das dann nicht, wenn man es erklärt, sondern was übrig bleibt ist, ach, das sind jetzt diese Männer, die sich als Frauen ausgeben, um irgendwas zu bekommen, was ihnen nicht zusteht. Und genau so funktionieren Kulturkämpfe. Das Bild existiert, die sind dort auch real angestanden, der Kontext war ein gänzlich anderer, als der präsentiert worden ist. Und was hier auf einer tieferen Ebene passiert ist, dass dieses Unwohlsein, dieses Unbehagen, was es ja gibt, was ja auch berechtigt ist, in einer schwindenden Hegemonie, in einer Zeit, wo es auch zu ganz klaren ökonomischen, sozialen Verteilungskämpfen kommt, dass dieses Unbehagen, was anders nicht verbalisiert wird, dass das zur Waffe gegen andere gemacht wird. Das heißt, diese Unklarheit wird auf die gesellschaftspolitische Ebene gehoben mit ganz klaren Feindbildern. Und Feindbilder sind alle gesellschaftlichen Minderheiten, weil ich an dieser Stelle immer ein bisschen zynisch lache, denn Frauen sind keine Minderheit in dieser Gesellschaft, Frauen sind eine Mehrheit in dieser Gesellschaft. So viel dazu. Und dieses Phantasma quasi einer linken Hegemonie. Also wenn man sich die letzten 30 Jahre anschaut, fragt man sich, wo ist denn diese linke Hegemonie? Der Wirtschaftsliberalismus und quasi die gesellschaftliche Emanzipation werden zu einer zusammengehörigen linken Ideologie vermengt. Und das ist der große, große Feind. Und man sieht ja jetzt, wo die Klimakrise dazukommt, dass man das auch schnell umbenennen kann, jetzt sind es die Grünen. Und die Grünen kriegen diesen ganzen quasi wirtschaftspolitischen, gesellschaftspolitischen Ballast drüber. Das Klima kommt noch rein. Und jetzt ist das, was vorher die Political Correctness oder die Woken waren, sind jetzt die Grünen gemeint, ist immer, immer dasselbe. Kann jedes Thema Kulturkampfthema sein? Ja. Also man kann alles zum Kulturkampf machen. Ehrlich gesagt, ich war sehr verblüfft, dass so etwas wirklich Langweiliges wie die Wärmepumpe ein Kulturkampfthema werden kann. Weil selbst in Österreich ist es einfach als technische Sache abgehandelt worden. Und die Frage ist, wie tauscht man das aus? Welche Förderungen gibt es? Okay, dann macht man das halt. Während es in Deutschland zu einer Freiheits-Überlebensfrage geworden ist, bis sich Leute irgendwelche Methankessel lieber in den Garten stellen wollte. Und oh mein Gott, bitte hol euch eine Wärmepumpe. Das ist wirklich ungefährlicher, praktischer. Aber das zeigt mir, dass man alles zum Thema machen kann. Aber natürlich geht es entlang von gesellschaftlichen Spaltungslinien. Also alles, was mit Gender zu tun hat, also mit Antirassismus zu tun hat und Klimaschutz, kommt da jetzt ganz klar dazu. Und das Wichtige ist, dass diese Kulturkämpfe nur mit so einer Grundidee von Verschwörung passieren können. Ja, und da treffen sich natürlich verschiedene rechtsextreme Ideologiestränge. Die Verschwörung ist immer im Mittelpunkt rechtsextremen Denkens, auch faschistischen Denkens. Das heißt, es steuert irgendwer. Da gibt es irgendwo Leute, die wollen das so. Es gibt nicht einfach den gesellschaftlichen Lauf und das Aushandeln und verschiedene Machtkämpfe oder gesellschaftspolitische Kämpfe, sondern da gibt es ganz, ganz mächtige Leute und die zeigen sich nicht und die stecken hinter dem Ganzen. Das ist seit über 100 Jahren dieselbe Geschichte. Beispiele für diese Kulturkämpfe, ich habe schon ein paar genannt. Das Urkulturkampfthema ist, dass man nicht mehr Weihnachten feiern darf oder es nicht mehr öffentlich sagen darf. Öffentlich sagen darf, dass man Weihnachten feiert. In den USA ist es the War on Christmas, ja? Also der Krieg gegen Weihnachten. Man muss sich vorstellen, dass Donald Trump, als er Präsident geworden ist, das ist im November, und dann, das ist 2024, es gibt aber auch ein Video, wo das dann 2016 gemacht hat, ganz demonstrativ sich quasi in die Kamera gelehnt hat und dann Merry Christmas gesagt hat. Und damit quasi Weihnachten zurückgeholt hat ins Weiße Haus zum Präsidenten und das wieder als Sieg der Freiheit verkauft worden ist, weil ja alle anderen Präsidenten nicht Merry Christmas gesagt haben, sondern Happy Holidays, weil ein paar verschiedene Feiertage um diese Zeit sind, unter anderem Hanukkah. Und diese Idee, Merry Christmas auszusprechen, sein Akt des Widerstands, illustriert diese Kulturkämpfe ganz gut. Es ist auch immer ein bisschen skurril, ich weiß nicht, ob es jetzt schon wieder in vollem Gange ist, aber in den USA bringt Starbucks jetzt um die Zeit immer eine Holiday Cup raus. Und das ist dann ein grüner Pappbecher oder ein was auch immer Pappbecher mit einer Schneeflocke drauf. Aber solange da nicht quasi Baby Jesus oben ist, ist es quasi ein Verrat an Weihnachten. Und jedes Mal gibt es wieder quasi diese Erregung darüber, dass dieser Pappbecher zu säkular ist oder die Schneeflocke nicht zu christlich ist. Oder was auch immer. Und das ist natürlich das Bullshit, ja, das ist Kulturkampf. Aber es reicht dann wieder für eine Woche, hat man alle Kanäle bedient. Das Äquivalent in Europa ist das Nikolausverbot. Das hat tatsächlich die FPÖ erfunden, vor über 10 Jahren, als sie in Umlauf gebracht haben an Wiener Kindergärten, wir haben hier wieder die Bildungseinrichtung, an Wiener Kindergärten kommt der Nikolaus nicht mehr. Weil so viele muslimische Kinder und so weiter und so fort. Das hat dazu geführt, und ich übertreibe nur ein bisschen, dass quasi am 6. Dezember die gesamte Innenpolitikberichterstattung vor irgendwelchen Fenstern von den Kindergärten klebt, um zu schauen, ob wirklich der Kindergarten jetzt in diese Kindergärten kommt oder nicht. Und überraschenderweise kommt er auch jedes Jahr wieder. Überraschenderweise freuen sich alle Kinder über einen Schoko-Nikolaus und Nüsse und Mandarinen. Und das hat niemand ein Problem damit. Und trotzdem haben wir jedes Jahr wieder eine Variation dieser Nikolauslüge. Der reale quasi Kern des Ganzen ist, dass man bei den ganz Kleinen in der Kinderkrippe nicht einen verkleideten fremden Mann reinschickt, der ein Buch hat, wo er ihnen vorlässt, was sie jetzt falsch gemacht haben im letzten Jahr, weil das vielleicht nicht ganz der Stand der Pädagogik ist, sondern man diese Nikolaussäcke bei der Garderobe hinstellt. Ja, aber die FPÖ besteht von der Nikolaus und seit letztem Jahr nicht nur der Nikolaus, sondern jetzt auch der Krampus kommen. Weil solange der Krampus nicht diese armen Kindergartenkinder verschreckt, gehen unsere Traditionen den Bach runter. Das ist Kulturkampf. Ja, was reden wir? Es hat vielleicht einen realen Kern, es beruht aber auf Anekdoten in einem Kindergarten, hat wer gesagt das und so weiter. Und es dient dazu, in dem Fall ganz klar Rassismus zu verbreiten. Und diese Nikolaus-Geschichte, die hat dann, dazu komme ich dann gleich, Wege über die Grenzen gefunden. Also dieses Nikolaus-Verbot sehen wir mittlerweile in Ungarn. In Deutschland hat es die AfD schon versucht, also vielleicht achten wir alle im Dezember, wo dieses Nikolaus-Verbot wieder auftaucht. Eine Variation davon ist, der Weihnachtsmarkt heißt nicht nur Weihnachtsmarkt, sondern Schneeflockenmarkt, Wintermarkt, was auch immer. Und solange es nicht der Weihnachtsmarkt ist, wobei Weihnachtsmarkt in Österreich schon schlimm wäre, der Christkindlmarkt, ist alles ganz furchtbar. Und vielleicht schaffen es ja noch einen Kulturkampf um Christkind oder Weihnachtsmann zu führen. Es soll es ein bisschen illustrieren, wie das funktioniert. Und das ist der Boden, auf dem die Wahlerfolge basieren. Die Wahlerfolge basieren nicht, weil rechtsextreme Parteien so ein tolles Wahlprogramm haben und man sich das durchliest und vergleicht und sagt, die haben die Lösungen, das ist komplett, das holt mich ab. Das basiert auf zwei Faktoren, auf der dem Faktor der Person vorne. Ja, bei Marine Le Pen war das ein ganz wichtiger Faktor, ist klar, ist auch ein Persönlichkeitswahlkampf und das Amt des Präsidenten. Und etwas, was leider ganz schwierig nur zu erfassen ist in diesen Exit-Polls, aber es ist diese Befriedigung von emotionalen Bedürfnissen. Und quasi, dass diese Uneindeutigkeit der Zeit, dieses Unwohlsein mit der Welt in klare Agenden gefasst wird. Wir wissen das über ein bisschen bessere, ein bisschen tiefgehendere Studien. In Deutschland ist es zum Beispiel die Studie Jugend in Deutschland, die ist Anfang des Jahres erschienen. Die größte Korrelation, die es gibt zum Wählen von rechtsextremen Parteien, ist keine Zukunftsperspektive zu haben. Und es sind durchaus Leute, die unterschiedlich gestellt sind in der Gesellschaft. Wir sehen zunehmend mehr Frauen. Früher hat man gesagt, vor allem Männer wählen rechtsextreme Parteien. Das gleicht sich in diesem Jahr ziemlich an bei allen Wahlen, die wir sehen. In Frankreich, in Österreich, bei den EU-Wahlen. Aber was sie alle gemeinsam haben, ist, sie sehen sich nicht in der Zukunft. Sie haben ein ganz, ganz negatives Zukunftsbild. Das ist der Faktor. Und diese Kulturkämpfe dienen genau dieses Bild. Die strudeln die Leute immer weiter rein in diese Idee, wir sind im Krieg, dieses War. Und wir müssen hier jetzt quasi den Endkampf gegen Woke, Grün, Links, Political Correctness, was auch immer, vollführen. Und das ist deswegen eine sehr schlechte Nachricht, weil wir eine Transnationalisierung des Kulturkampfs erleben. Das heißt, es geht längst nicht mehr um einzelne nationale Wahlen. Das Feld wird quasi gleichzeitig überall aufbereitet. In den sozialen Medien existieren keine Ländergrenzen und auch die Sprachgrenzen lassen sich sehr schnell überwinden, beziehungsweise sehr viele der Memes, der Bilder, der Videos brauchen kein Sprachverständnis, um sie zu verstehen. Seit das haben auch die Identitären schon vor fast 10 Jahren verstanden. Wir erleben eine unglaubliche Ausdifferenzierung dessen, ich würde es Faschismus nennen, und einen Pragmatismus. Und der Neonazismus danach ist zwar vieles, aber er war nicht pragmatisch, sondern hat Dogmen, die er propagiert hat, auch wenn diese Dogmen irrelevant geworden sind, weil sie überhaupt nicht mehr verfangen haben im gesellschaftspolitischen Diskurs. Südtirol, an dieser Stelle darf ich sagen, das ist in Innsbruck immer ein bisschen schwieriger. Wen interessiert es? Wir leben in der EU, die Grenzen sind offen. Ist Südtirol Deutsch, Österreich, Italien, wo kennt's? Aber Südtirol war lange quasi das wichtigste Thema, vor allem des Nachkriegs, Neonazismus oder die sudetenen Gebiete. Oder quasi dieser Umgang mit Shoah und Holocaust. Also man darf nicht vergessen, wie wichtig die Leugnung, dass man sich mehr leugnen konnte, die Relativierung war. Und das, muss man wirklich sagen, das verfängt sich nicht mehr in der Gesellschaft. Das hat keine Basis in der Gesellschaft, diesen Weg zu gehen. Was wir jetzt allerdings erleben, ist ein Online-Faschismus, der diese Themen nicht mehr angreift, sondern das macht, was populär ist. Und er hat sofort quasi die Rückblendung, was geht und was geht nicht. Und das, was geht, das wird dann organisch oder durch Austausch in alle Länder exportiert und jeder macht dann seine eigene Version des Ganzen. Deswegen sehen wir ja auch, dass die Diskurse, die wir haben, uniform sind. Ich habe das mit dieser Drag Queen Story, also mit Drag Queens lesen Kinderbücher in Bibliotheken vor. Das war ein Thema in Ländern, wo es diese Events gar nicht gab. Und trotzdem war es öffentliche Debatte. Soll man das jetzt verbieten? Ist das nicht furchtbar, ganz schlimm, wichtigstes Thema auf der Agenda? Und man schaut sich immer und sagt, okay, das gibt es gar nicht. Ja? Norwegen zum Beispiel. Aber ich glaube, Leute hatten eine Idee und haben es dann gemacht danach. Ja? Aber immerhin. Aber immer kann sich diese Bilder aus den USA, wo man sagt, wie furchtbar das ist. Und das heißt, wenn man jetzt in die USA schaut, dann kann man sehr gut sehen, quasi, was nach Europa kommt, aber es geht in alle Richtungen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass dieses Remigrationsmodell früher oder später auch in der angloamerikanischen Rechten aufschlagen wird, genauso wie der große Austausch auch aus Europa in den angloamerikanischen Sprachen gekommen ist. Ja, das heißt, man übernimmt, wo man es kriegt, und wenn es widerspricht, ist es egal. Es ist wie, als würde man einfach ganz viele Bälle reinschmeißen und schaut, was genommen wird. Und was genommen wird, da macht man weiter. Und das ist auch wichtig, das sind Geschäftsmodelle. Kulturkampf ist ein ganz einträgliches Geschäftsmodell für ganz viele Leute, die so nebenbei quasi die gesellschaftliche Debatte, den gesellschaftlichen Austausch zerstören. Gerade in Deutschland hat sich vor kurzem ja eines der wichtigsten mittlerweile Kulturkampfmedien gegründet, der ehemalige Bild-Chefredakteur, der mit News, das ist genauso ein Kulturkampfmedium. Es funktioniert nicht nach journalistischen Standards, sondern es funktioniert nur nach den Standards des Kulturkampfs. Und was man könnte darüber lachen, aber was der nächste Schritt ist, dass sich ein Mob organisiert, online. Das heißt, das ist nicht nur ein Bälle reinwerfen und man schaut und wenn die Leute das individuell gut finden, sondern dieser Kulturkampf verleitet dazu, dass Menschen miteinander empört sind, miteinander wütend sind, miteinander erregt sind. Und diese Kulturkampfmedien, dieses Ökosystem leuchtet dann immer wieder auf einzelne Personen, die dann das Ziel quasi dieser geballten Wut werden. Und ich bin immer dafür zu haben, dass physische Gewalt schlimmer ist als psychische Gewalt. Aber man darf nicht unterschätzen, was das macht. Und wir haben den Fall gesehen, in Deutschland, und zwar News, eine Journalistin so an den Pranger gestellt hat, 11 Artikel in 2 Tagen, und wohin das geführt hat. Und das sind digitale Schlägertrupps, die sich da organisieren. die wollen nicht diskutieren, die wollen nicht nur einfach Wut rauslassen, die geben sich auch nicht mit einer Entschuldigung zufrieden, sondern es ist eine Dynamik, wo es darum geht, das Gegenüber zu zerstören. Ja? Physisch, mindestens existenziell zu zerstören. Und es gibt so einen Kanon von vielleicht 200 Leuten im deutschsprachigen Raum, auf die immer wieder dieses Licht gelenkt wird. Und wir hatten auch in Österreich so einen Fall mit einer Ärztin, wo das ganz, ganz furchtbar ausgegangen ist, die sich dann umgebracht hat, weil sie Opfer von diesen Gewaltorganisierungen werden. Ich sage so ungern Hass im Netz, weil Hass im Netz ist lieb gegen das, was es ist. Es ist organisierte Gewalt, faschistische Gewalt. Diese Leute sehen sich im digitalen Bürgerkrieg. Sie haben die Sprache des Kriegs und sie handeln nach Krieg und sie haben eine Organisation nach Krieg. Für die ist das Krieg. Das ist der Satz, den man am öftersten hört. This is war. Es ist, das ist Krieg. Und gegen eine Kriegspartei kannst du nicht rational diskutieren. Ich habe schon ein bisschen versucht, eine Erklärung zu finden, warum das passiert und warum ich quasi diese gesellschaftlichen Faschisierungsprozesse noch mehr schrecken als das, was auf Parteienebene passiert, weil das, was wir in der Gesellschaft sehen, die Parteien müssen es nur noch abschöpfen. Also sie tragen dazu bei, aber das ist eine sehr, sehr stabile gesellschaftliche Mehrheit, die immer mehr wird und immer fester wird. Es herrscht reale Frustration, es herrscht real Unbehagen und ich halte es für einen großen Fehler, Leuten zu sagen, das dürfen sie nicht fühlen, das ist falsch, das ist quasi ein falsches Empfinden. Das ist es nicht. Denn alle Indikatoren, die wir haben, sagen ja, es ist so, es ist schlecht. Ja? Es geht nicht besser als schon vor ein paar Jahren, es geht schlechter. Nur über die materiellen Verhältnisse spricht man nicht und deswegen wird alles schon seit 25 Jahren und deswegen wird alles auf die gesellschaftspolitische Ebene gehoben. Weil das, was sich gesellschaftspolitisch Frauen dürfen jetzt auch und man darf Frauen nicht mehr begrapschen, das ist alles ganz furchtbar und man will mit ihnen nicht mehr in einen Aufzug betreten, das ist genau das, was sich verändert hat in den letzten 20 Jahren, also wird da quasi der Fehler gesucht. Mein Unbehagen muss daraus resultieren, was gesellschaftspolitisch passiert ist, weil das Materielle ist im Nebel. Wir erleben einen Vertrauensverlust und demokratische Parteien, die einmal Vertrauen verloren haben, das ist ganz, ganz schwierig, das wieder aufzuholen. Wir erleben aber auch auf der gesellschaftspolitischen Ebene ganz reale Positionsveränderungen in der Gesellschaft. Ja, das Männerbild ist ein anderes, als es vor 40 Jahren war, vor 50 Jahren war, vor 60 Jahren war. Es ist so. Und das führt auch zu Identitätskrisen und so weiter. Aber das muss man doch mal quasi so wahrhaben, es ist so. Und die meisten Menschen, da gibt es schöne so Experimente dazu, also schön, wo man schöne Resultate hat, sind einfach überfordert. Es ist zu viel. Es ist alles zu viel. Es ist zu komplex, es ist zu intensiv und es sind zu viele Krisen. Und diese Idee von Eigenverantwortung, die ein neoliberales Konzept ist, die trägt immer mehr und mehr dazu bei. Denn ich muss jede Krise mit mir selbst am Küchentisch ausmachen. Jetzt habe ich die Pandemie lösen müssen, ja, quasi daheim mit medizinischen Papers schauen müssen, was stimmt jetzt. Jetzt muss ich die Klimakrise auch noch in Eigenverantwortung lösen. Ja, die Kriege, oh Gott, ja, es ist zu viel. Und Politik war mal dazu da, das zu organisieren und quasi demokratisch eine Richtung zu finden. Und jetzt ist das Individuum aber dank Neoliberalismus auf sich selbst zurückgeworfen. Und das schafft es nicht. Man kann das nicht allein lösen. Wir leben in einer Gesellschaft, wir leben in einer Demokratie. Und umso brutaler quasi diese Individualisierung wird, umso größer die Sehnsucht nach, darin in einer Gemeinschaft aufzugehen, wo man diese Probleme nicht mehr hat. Und die gerade Gemeinschaft anbieten, das ist die extreme Rechte. Das ist eine völkische Gemeinschaft, das ist eine kulturalistische Gemeinschaft, was auch immer, aber es ist Gemeinschaft. Und natürlich passiert das alles nicht ohne die Kontinuitäten, die wir sowieso schon in unserer Gesellschaft haben. Also anschlussfähig an einem sowieso schon vorhandenen Rassismus, Antisemitismus, Misogynie und so weiter. Und das, was uns eigentlich die größten Sorgen bereiten sollte, ist, wie divers dieser Rechtsextremismus ist und wie global er ist und wie transnational er funktioniert. Und ich will wirklich mittlerweile dazu übergehen, zu meinen, dass wir es hier mit Faschismus zu tun haben, mit einem engen Faschismusbegriff, mit Herrn Wendel von diesem Begriff einfach als Synonym für Rechtsextremismus auszuschließen. Aber ich denke, dass wir hier ein kommendes faschistisches Projekt sehen, das sich beginnt zu formieren. Oder schon damals. Und es funktioniert transnational. Es geht nicht nur um die Wahlen in einzelnen Ländern, die sind für uns Demokratinnen wichtig natürlich, ja, weil wir wissen, wie Demokratie funktioniert, weil wir wissen, wo unser Handlungsspielraum ist. Es ist nicht wichtig für Rechtsextremismus, es ist nicht wichtig für Faschismus. Wir sehen leider auch ein Abrutschen des Konservatismus in sehr, sehr vielen Ländern. Ungarn ist sicher das beste Beispiel, das schlimmste Beispiel. Auch die Republikaner waren eine konservative Partei, die ÖVP. Aber das Wichtige, glaube ich, ist, um an eine Lösung zu kommen, das Unbehagen ist real. Ob die Gründe dahinter real sind, die können real sein oder nicht, macht fürs Ergebnis gar nichts. Es gibt dieses reale Unbehagen und es gibt diese reale Perspektivlosigkeit, die sich darauf aufbaut. Und wenn man dieses Problem lösen möchte, dann muss man da ansetzen und kann nicht quasi in einem Wahlkampf draufkommen, wenn man jetzt drei schöne Plakate hat, dann löst sich das alles auf. Ja? Oder es muss nur besser erklärt werden. Und der Kulturkampf ist die Waffe. Ja, der Kulturkampf ist genau die Waffe, die verwendet wird, um demokratischen Diskurs zu zerstören, um unsere Demokratie zu zerstören, wenn wir uns mit Nonsens beschäftigen, als mit den großen Fragen, die es hier gibt. Auch weil nicht geglaubt wird, dass der demokratische Diskurs irgendeine Auswirkung hat. Und das muss man ändern. Es muss mehr Demokratie geben und es muss Selbstwirksamkeit geben. Und Leute müssen sich wieder sehen können in einer demokratischen Zukunft. Nur so kommen wir aus dem Ganzen raus. Eine Wahl, ein netter Wahlkampf ändern nichts daran. Wir Demokratinnen beginnen die Demokratie in der Gesellschaft zu verlieren. Und ich wünschte, ich könnte mit irgendwas Besserem aus dem raussteigen, aber leider muss ich das jetzt so in dieser Drastik stehen lassen. Es ist nicht 5:12, es ist 5:12. Und ich kann wirklich nur warnen, nicht zu zögern, nicht zuzuschauen. Also, Gesellschaft und Demokratie sind die besten Organisationsformen, die Menschheit gefunden hat. Es sind die gerechtesten Organisationsformen und es hat viele lange, viele blutige Kämpfe gedauert, bis wir das installiert haben hier bei uns. Und das sollten wir nicht so schnell wieder aus der Hand geben. Dankeschön.
In O-Ton Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr heute Superwahljahr 2024, wie die extreme Rechte nach der Macht greift. Ein Vortrag der Politikwissenschaftlerin und Publizistin Natascha Strobel am 14. Oktober 2024 an der Universität Freiburg im Rahmen der Frias Freiburger Horizonte.